Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge unseres Podcasts. Heute bei mir wieder im Studio Professor Tim Breusten. Hallo Tim.
Hi Martin.
Wie Tim schon gesagt hat, ich bin Martin Bäumler und wir sitzen heute hier. Ja, ich muss mir das selber vorstellen.
Du schaffst das.
Danke, Tim. Wir sprechen heute über das super spannende Thema Moonshots, warum wir große Würfe brauchen. Moonshots sind Projekte, die mit voller Kraft auf große, scheinbar unmöglich zu schaffende Projekte zielen. Über die wollen wir heute ein bisschen sprechen, was das für die Wirtschaft bedeutet, wie man Moonshots enablen kann, über gescheiterte Moonshots, über funktionierende Moonshots. Ich selbst hatte ein spannendes Erlebnis, bin gerade zurück aus meinem Hollandurlaub und durfte dort die Delta-Werke mir anschauen. Das war ein ganz, ganz großer Moonshot, den die Niederländer nach der Flut von 1953 auf den Weg gebracht haben, den sogenannten Delta-Plan, in dem sie bis Ende der 80er gebaut haben, um quasi das Meer aus Überflutungsgebieten auszuschließen. Super spannende Sache. Und das hat so ein bisschen die Inspiration für diese Folge gegeben. Aber Moonshot, Tim, kommt ja eigentlich von was ganz anderem, nämlich von der ersten Mondlandung.
Ja, vom Moonshot, ne?
Genau, vom Moonshot. Lass uns darüber mal ein bisschen sprechen.
Ja, das ist ein extrem interessantes Projekt, was heute oft, man hat diese Bilder vor Augen, wie Neil Armstrong die Fähre verlässt und dann wie sie auf dem Mond lustig rumhüpfen. Aber die wahre Projektdimension ist einem häufig gar nicht mehr bewusst. Man darf nicht vergessen, die Entscheidung zum Mond zu fliegen kam nur 35 Jahre nachdem Charles Lindbergh über den Atlantik geflogen ist zum ersten Mal. Und wenn man vergleicht, wie das Flugzeug da aussah und wie auch ein paar Jahre vorher vielleicht noch Automobile und da waren noch Dampflokomotiven weit verbreitet, waren auch noch teilweise noch über die Mondlandung hinaus verbreitet, ja, da merkt man, welche unfassbare Dynamik und Geschwindigkeit da Technologie plötzlich aufgenommen hat. Und unsere Erlebnisgewohnheiten heute machen es uns schwer, das so richtig gut einzuschätzen. Ja, aber das noch ein bisschen rückwärts rekapituliert. Die NASA hat etwa 400.000 Leute angeheuert, um dieses Programm zu machen. Und sie haben von null auf, wir sind auf dem Mond und sicher zurück, 8 Jahre gebraucht. Also von der Rede im Kongress von John F. Kennedy bis zu, sie sind sicher zurückgekehrt, sind grob 8 Jahre vergangen. Und da sind in dieser Zeit sind 400.000 Leute angeheuert worden, sind Tausende von Teams gebaut worden und sind Tausende von technischen Innovationen geschaffen worden, aufeinander abgestimmt worden, feinjustiert worden und in einen gigantischen Projekterfolg umgewandelt worden. Man hat die Mondlandefähre vor Augen und die Saturn V-Rakete. Ja, aber wir haben vielleicht auch, man musste das Launchpad erfinden, man musste Lebenserhaltungssysteme erfinden, man musste darüber nachdenken, wie man mit der Strahlung zwischen Mond und Erde umgeht. Man musste überlegen, wie man einen Raumanzug baut, mit dem man auf dem Mond rumlaufen kann. Man musste überlegen, wie das Recruiting für Experten funktioniert. Man musste überlegen, wie man überhaupt Teams für dieses Projekt zusammenstellt. Man musste das Projektmanagement für diese Art von Projekt überhaupt erst erfinden. Also ich fange nur mal an und ich könnte diese Liste endlos weitermachen, was an Methodologien, an Technologien, an Konzeptionellem nicht existierte, als Kennedy vor dem Kongress stand und dann erfolgreich ein Projekt abgeschlossen hat, 8 Jahre später. Und diese Magnitude von diesem Erfindergeist und von diesem Teamgeist, der dort etwas, was eigentlich, wenn man heute jemanden fragt, ein Projektmanager heute fragt, würdest du das Projekt managen? Die 99% aller Projektmanager, die ich kennen würde, vielleicht sehr viel mehr, würden sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Es hat aber geklappt. Und vielleicht hat es auch gerade deswegen geklappt, weil es ein Projekt war, was eigentlich nicht möglich war. Weil es aber so unfassbar cool war, weil es so unfassbar viel Story hatte, weil es so ein großer Traum war, dass einfach jeder der 400.000 das auch wahr werden lassen wollte.
Ja. Bei mir bleibt da immer ein bisschen das Aha-Ge dieser Mission hängen, die diesen, aber gleichzeitig auch den Pioniergeist dieser Leute herausgefordert hat. Ich meine, dass Armstrong zum Beispiel beim Anflug auf den Mond auf Sicht durch ein Fenster geguckt hat, wo ein Winkel eingraviert war, wie er aufzukommen hat und quasi mit einem Joystick da gelandet ist, unwissend, wo er landet und quasi abgesucht hat, wo denn ein guter Landeplatz ist. Ja.
Und auch woanders gelandet ist, als eigentlich geplant war und
genau. So weiter. Ne? So. Eigentlich unvorstellbar heute auch diesen Mut zu sagen, ja, okay, geh mal auf den Mond und schau aus dem Fenster, ob du landen kannst.
Ist genau. Und diese Unvorhersehbarkeit, was du gerade ansprichst, ist auch die, ich glaube, eine der von, also es gibt mehrere große Herausforderungsdimensionen sozusagen, und die Unvorhersehbarkeit ist definitiv eine davon. Ja? Also einmal, was du gerade gesagt hast, auch muss man sich überlegen, die haben sich das ja ausdenken müssen, dass sie dieses Fenster so vorbereiten. Ja, also es ist ja alles, da gab es ja alternative Überlegungen sicherlich. Da ist man sich überlegen, wie machen wir das? Dann hat man sich alle möglichen Alternativen überlegt und hat dann etwas gebaut, was extrem robust auch sein muss. Ja, so. Also sehr interessanter Projekt. Die haben nicht einfach eine Linie aufs Fenster gemalt, ne? So, sondern da steckt wirklich was hinter, das so zu machen. Aber unvorhersehbar war ja ganz viel. Auch wir haben auf der Erde das meiste nicht testen können. Das musste also einfach nur unfassbar gut vorbereitet sein. Wir können auf der Erde nicht testen, wie sich irgendwas in ein Sechstel der Gravitation verhält. Das ist einfach hier nicht testbar. Das haben wir zum ersten Mal ausprobiert, als die 300.000 Kilometer von uns entfernt im Vakuum waren. Ja, so. Und wir haben nicht testen können hier, wie Lebenserhaltung auf dem Mond tatsächlich funktioniert. Wir haben den Start der Mondlandefähre zurück zum Kommando- und Servicemodul konnte man hier nicht testen. Ja? Also man hat Testflüge damit gemacht, aber die Bedingungen waren ja völlig andere. Erstens, hier ist andere Schwerkraft. Zweitens, hier ist Atmosphäre. Drittens, hier ist, also Atmosphäre heißt auch Wind zum Beispiel. Also ganz viele Parameter, die fundamental die Eigenschaften verändern. Ja? Also Unvorhersehbarkeit war ganz groß geschrieben bei dieser Mission.
Was haben denn folgende Moonshots aus dem ersten Moonshot so gelernt? Also ich meine, es gab ja einiges noch danach, was man auch als Moonshot bezeichnen könnte, wie ich zum Beispiel finde, die Erfindung des Internets, ARPANET, der Aufbau einer, sagen wir mal, serviceunabhängigen Plattform, an der die ganze Welt hängt, was ich glaube, definitiv auch ein Moonshot war. Haben diese Projekte, die nach der Mondlandung gefolgt sind, tatsächlich von den Learnings aus der Mondlandung, damit meine ich jetzt nicht, wie verhält sich ein Raumschiff bei 1/6 Gravitation, sondern wie macht man eigentlich das Unmögliche wahr? Gab es da Ableitungen davon?
Ja, ich glaube, es gibt ein paar wichtige Ableitungen. Und zwar, dass komplexe Systeme funktionieren, wenn sie funktionieren und nicht, wenn man sie durchplant. Durchplanung killt Komplexität. Und wenn wir ein komplexes System laufen haben möchten, dann müssen wir mit den Werkzeugen von Komplexität daran gehen. Und so ein Projekt wie wir fliegen mal in 8 Jahren zum Mond ist ein definitiv komplexes Projekt. Und ein großes Learning daraus ist, dass vielleicht auch was man so deutsche Mentalität nennt, ja, ich meine das gar nicht ab- oder aufwerten, sondern eine neutrale Beobachtung, wie auch Deutsche aus dem Ausland gerne gesehen werden, der genaue Ingenieur, der alles gut durchdenkt, was ja wichtige Sachen sind, wo ich auch gar nichts abziehen möchte, ja, nicht falsch verstehen. Aber es gibt ein Aber, das ist, dass diese Art von Herangehensweise eventuell eine gewisse Art von Projekt auch ausschließt. Und das könnte für manche Sachen auch ein großer Wettbewerbsnachteil sein. Und darüber sollte man nachdenken. Ja? Es gibt vielleicht gerade auch sich abzeichnende Moonshots, wo wir in Europa wegen unserer Mentalität keine Rolle spielen. Zum Beispiel allgemeine künstliche Intelligenz, die demnächst vielleicht um die Ecke kommt. Das ist auch so ein Moonshot, der von vielen jetzt für unmöglich gehalten wird. Ein höchst komplexes Projekt, wo es extrem viele Unbekannte gibt und so die Geschichte ist, es muss extrem viel investiert werden, es sind etc. etc. Schauen wir mal. Ja, die Geschichte wird im Nachgang immer schlauer sein als vorher. Aber es könnte an unserem Zögerlichen und an unserem vielleicht auch etwas zu genauen manchmal liegen, dass wir bei solchen Rennen eben nicht vorne mitfahren.
Ich glaube, was du gerade sagst, Rennen um die allgemeine KI, das bringt ja nochmal einen ganz anderen Punkt der Moonshots heraus, nämlich den Wettbewerb, etwas Spezifisches zu erreichen, wie beim originalen Moonshot, der Wettbewerb mit Russland, wer als erstes auf dem Mond ist, bei der KI, wer da als erstes den Durchbruch zur allgemeinen KI hat, beziehungsweise auch auf dem Weg dahin Durchbrüche quasi vorweisen kann, ist es ein akkurater Punkt zu sagen, wir brauchen den Wettbewerb, wir brauchen eine Dezentralisierung und nicht ein Kollektiv, das an einer Sache arbeitet?
Ja, ich würde es mal anders formulieren. Ich glaube, wir brauchen Vielfalt. Wenn man Probleme lösen möchte, die man noch nicht völlig durchschauen kann, was mit komplexen Problemen der Fall ist, ja, das ist nur einfach eine Klasse von Problemen, komplexe Probleme. Ja. Wenn man diese Art von Problemen angehen möchte, dann braucht man Vielfalt. Und Vielfalt heißt im Grunde, dass man vielleicht nicht weiß, wer genau das Rennen macht, dass man, wenn man aber mehrere Leute, auf unterschiedliche Weise versuchen, das Rennen zu machen, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass einer von denen das Rennen macht. Und das ist ein Punkt, den wir ja gerade auch aktuell ganz besonders empfehlen für Unternehmen, die sich auf die Unvorhersehbarkeit im ganz normalen Business-Alltag aktuell und in den nächsten Monaten und Jahren vorbereiten wollen, dass man schauen muss, dass man mit verschiedenstartigen Ansätzen an Themen herangeht und dass man auch verschiedenstartige Kompetenzen, verschiedenstartige Menschen, verschiedenstartige Technologien etc. Im Unternehmen aufbaut, weil wir eben nicht wissen, welche dieser einzelnen Versuchsgruppen, sagen wir mal, diejenige sein wird, die nächstes Jahr, übernächstes Jahr noch erfolgreich sein kann. Wenn man da nur eine an den Start bringt, hat man auch nur eine Chance zu gewinnen. Wenn man da 10 Chancen an den Start bringt, hat man 10 Chancen zu gewinnen. Ja, wir nennen das etwas lapidar vielleicht formuliert, aber da steckt mehr Wahrheit drin, als man denkt. Wir nennen das die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des glücklichen Zufalls. Und das kann man systematisch betreiben. Also da kann man das kann man systematisch und strukturiert betreiben und da kann man sich ansehen auf der einen Seite den Szenarienraum, was kann alles passieren, in welche Richtung kann es gehen, wo sind schwarze Bereiche, die man nicht gut einschätzen kann und so weiter. Und dann kann man diesen Szenarienraum spiegeln in Kompetenzbereiche des Unternehmens hinein und so weiter und so weiter. Und das kann man lernen aus diesen Projekten, wie zum Beispiel die NASA mit ihrem Moonshot, die mit extrem heterogenen Teams da gearbeitet hat, die crossfunktional gearbeitet hat, also die dieses Thema von Kompetenzdiversität und so weiter dort massiv betrieben hat und was mit Sicherheit ein Teil des Erfolges ausgemacht hatte.
Für mich ein interessanter Punkt ist, dass wir ja auch bis jetzt über Erfolge gesprochen haben. Ja, aber wenn wir mit Führungskräften sprechen und sagen, du musst groß denken, wir brauchen den großen Wurf, gibt es nun ja auch genug Beispiele, wo das eben gescheitert ist. Ja.
Klar.
Also ich meine, sogar große Unternehmen wie Google, wie mit Project Loon zum Beispiel, sind gescheitert.
Ja. Die ersten Google Glass, ja.
So. Die ersten Google Glass, ja, auch ein sehr, sehr teures Experiment. Die Biosphäre 2, die ja gekippt ist und die Leute fast umgebracht hätte. IBM mit dem Watson Health.
Apples Auto, was man auch immer darüber weiß oder nicht weiß, ja.
Exakt. Also es gibt also genug auch, wo man scheitern kann, ganz, ganz, ganz viel Geld und Motivation verbrennen kann. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wie können wir Führungskräfte von heute dazu enablen, zu sagen, ich habe trotzdem Lust, ich habe trotzdem Mut, ich weiß, dass wir um den großen Wurf nicht rumkommen. Was ist das Instrument dafür?
Ja, also das ist ein elementarer Punkt und wir sehen halt an ganz vielen Stellen auch, der einzige Grund, der uns aufhält, voranzuschreiten in einem Projekt, in einer Innovation, in einem whatever, ist fehlender Mut, aus genau dem Grund, den du gerade gesagt hast. Und die einzelne Führungskraft, der einzelne Manager, der einzelne Mitarbeiter kann da für sich alleine auch nicht unbedingt eine Veränderung bewirken. Also vielleicht ja, aber darauf kann man nicht setzen. Ja, also was da passieren muss, dass die Organisation sich selber darüber klar werden muss, dass wenn sie als ganze Organisation überleben möchte, dann muss sie mehrere Lose für die Zukunft ziehen. Und vielleicht, je mehr Lose man zieht, desto höher ist die Chance, wie gerade eben schon gesagt, ja, je mehr Lose man zieht, desto höher ist die Chance, dass das eins dabei ist, was gewinnt, vielleicht sogar zwei. Das heißt aber auch, dass es auf natürliche Weise einige Lose geben wird, die nicht gewinnen, die Nieten sind.
Da hätte ich sofort die Gegenfrage, warum ziehe ich dann nicht möglichst viele kostengünstige Lose anstatt drei große?
Kann man auch machen. Das ist halt in deiner Gleichung gerade heißt ja teures Los und großes Los heißt ja, man hat größere Gewinnchancen und kostengünstiges Los heißt ja, man hat vielleicht weniger Gewinnchancen.
Nee, kostet mehr Geld. Ziehe ich dreimal den Moonshot oder sehe ich 30 adäquate kleine Projekte?
Ja, mit kleinen Projekten kann man halt auch nicht die Welt verändern. Ja? Und wenn zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie hat sich mal erfunden, weil sie die Welt verändert hat. Ja? Also die europäische Automobilindustrie, Citroën und Mercedes, ja? So, die dann die ersten waren, die tatsächlich mal ein Auto gebaut haben. Warum? Weil sie ein crazy Projekt angestoßen haben. Ja, oder die Erfindung der Glühbirne war ein crazy Projekt. Muss man sich nur noch mal vor Augen halten. Ja? Ich habe das öfter ausprobiert. Wenn man heute Managern die Glühbirne in einem Pitch vorstellt, mit allem Wissen, was sie jetzt haben, würdet ihr heute in die Glühbirne investieren und man macht denen einfach mal klar, was das heißt. Ja? Glühbirne als Produkt ist geil, aber um es in den Markt zu bringen, was muss man alles tun? Was sind die Markteintrittsbarrieren für eine Glühbirne? Was muss man alles machen? Man muss Industrien erfinden, man muss kilometertiefe Löcher auf dem ganzen Planeten Erde machen, man muss hier alle Straßen aufreißen und Kabel durchlegen und so weiter und so weiter. Muss man erstmal erfinden, was ein Kabel ist. Ja? So, auch so ein Moonshot. Ja? Und würden trotz ihres Wissens über die unfassbare Bedeutung für die Zivilisation und für die Wirtschaft der Glühbirne würden die meisten heute, wenn sich die Markteintrittsbarrieren klar machen, vielleicht nicht investieren. Und so ist das auch. Aber das hat sich halt, also es hat jemand investiert, es hat jemand durchgezogen. Es war zu einer Zeit, wo Technologie sich noch wesentlich langsamer verbreitet hat. Das hat ein paar Jahrzehnte gedauert, das geht heute sehr viel schneller, ja. Aber es hat die Welt verändert und es hat Märkte geschaffen. Es hat unfassbare Geldvolumina bewegt, direkt und indirekt. Und der zu der Zeit, wo die Glühbirne erfunden hat, eine bessere Methode erfunden hat, Nägel für Hufeisen zu machen, der hat da 4 Wochen lang Urlaub von machen können. Gut. Wenn das der Anspruch ist, dass wir von Monat zu Monat uns voranschieben, wenn das der Anspruch ist, dass wir immer nur, dass wir keinen wirklichen Fortschritt, sondern so Minimalthemen erarbeiten, ist okay. Es gibt Bereiche in der Wirtschaft, die damit wunderbar klarkommen. Es gibt Bereiche in der Wirtschaft, die damit über die Summe hinweg auch Geld verdienen. aber die Menschheit und die Märkte als Ganzes kommen so nicht voran. Und wenn es nicht denjenigen gibt, der es tut, dann wird der Gesamtmarkt auch stagnieren. Ja? Und dann gute Nacht, Zivilisation. Ja? Also wir brauchen die Verrückten und wir brauchen die Treiber. Und wir brauchen die Moonshots, um dass wir alle überleben können, damit der Markt genug Energie enthält, genug Investitionen enthält, die dann auch in allen anderen Bereichen dafür sorgen, dass es Wachstum geben kann.
Lass uns mal über den, ich sag mal, über das Portfolio aktueller Moonshots gucken, was gerade draußen so läuft. Für mich ist die Entwicklung des Quantencomputers zum Beispiel etwas, was ich mit großer Spannung verfolge, wo ich auch sage, das wird die Dinge auch nochmal nachhaltig beeinflussen. Für mich sind die ganzen etwas kleineren Klimaprojekte, wo ich sage, da gibt es jetzt keinen signifikant großen Moonshot, der den kompletten Klimawandel in den Griff bekommt, außer vielleicht Terraforming, was leider gesetzlich sehr umstritten ist, aber da gibt es sehr, sehr viele kleine Themen. Was sind denn aus deiner Sicht gerade große Moonshots, die laufen, wo du sagst, ich klammere jetzt mal die allgemeine KI aus, weil über die haben wir schon geredet, wo du sagst, da kommt was um die Ecke.
Also vielleicht müssen wir unterscheiden, Projekte mit Impact und Moonshots. Ja, Moonshots sind Dinge, wo man sehenden Auges in eine Komplexität höchsten Ausmaßes reingeht. Das ist ein Moonshot. Projekte, wo inkrementell lange geforscht wird und was Riesengroßes rauskommt, sind auch vielleicht sehr wichtig, ja, oder ganz sicher sehr wichtig, nicht vielleicht, ganz sicher sehr wichtig, aber würde ich nicht als Moonshot bezeichnen.
Ist dann der Quantencomputer kein Moonshot?
Glaube nicht. Ich glaube, der Quantencomputer ist ein extrem interessantes und wichtiges Programm, aber es gibt gerade kein Moonshot-Projekt, was das umsetzen möchte. Sondern es gibt ganz viel inkrementelle Stück-für-Stück-Forschung seit Jahrzehnten. Hm. Genauso bei der Kernfusion. Moonshot wäre für mich, wenn wir jetzt die Europäer sagen würden, wir wollen als erstes AGI machen, wir bringen 500 Milliarden, 1000 Milliarden Euro zusammen und wir bauen ein KI-CERN und bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir AGI am Start haben. Das wäre für mich eine Moonshot-Idee. Ja? Oder wenn wir sagen, wir wollen CO2-Negativität global erreichen. Ja? Und wir finden einen technologischen Ansatz dafür, das zu machen, wo politisch nicht alle zustimmen müssen und wir trotzdem CO2-Negativität global hinkriegen durch entsprechend wirkmächtige CO2-Fallen und so weiter und so weiter. Ja, also, das wäre für mich ein Moonshot, der auch vielleicht dringend notwendig wäre, ja, dass wir das tun. Vielleicht auch sowas wie, lass uns die Ansätze, die es gibt, bündeln und in den nächsten 10 Jahren konsequent universell Krebs heilen. Ja? Das ist auch so auf dem Weg, das Thema, ja? Aber als inkrementelle, weit verteilte Forschung mit erheblicher Intelligenz und erheblicher, also menschlicher und Computing-Intelligenz und so weiter, aber nicht als ein kompaktes Moonshot-Projekt, wo man sagt, wir gehen bewusst angesichts der Dimension und des Potenzials gehen wir bewusst in ein höchst komplexes Projekt und wir retten uns dadurch, indem wir uns selber neu erfinden, wie es bei der Mondlandung halt so war.
Lass uns nochmal auf die Frage des Mindsets zurückkommen. Für einen Moonshot braucht man, glaube ich, nicht nur Mut, sondern auch dieses Stück gesunde Naivität, sich auf die Dinge einzulassen. Für mich gehen Mut und diese gesunde Naivität ja immer Hand in Hand.
Ja.
Mein Punkt ist immer, dass die gesunde Naivität auch ganz schnell in die ungesunde Naivität überschwingt.
Ja.
Wie ist der sinnvolle und mögliche Moonshot und schließt ja ein Stück weit schon fast aus, dass es einen möglichen Moonshot gibt, weil man will ja das Unmögliche erreichen. Wie ist der zu differenzieren vom Moonshot des Unerreichbaren, den man auf gar keinen Fall machen sollte.
Nicht.
Nicht. Nicht machen sollte.
Nee, kann man nicht differenzieren.
Kann man nicht differenzieren.
Nein, das ist ja in meiner Ansicht nach die, so wie ich es definiere, liegt das ja die Natur der Sache. Als Kennedy vor dem US-Senat stand oder vor dem Kongress stand und das angekündigt hat, war es überhaupt gar nicht klar, ob und wie das lösbar ist. Wir haben es dann gelöst. Ja, aber dass das lösbar ist, war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Und ob das völlige Idiotie oder ob das Größenwahnsinn oder ob das total smartes Verstehen der aktuellen damaligen wissenschaftlichen Strömungen war, keine Ahnung. Das war damals, glaube ich, überhaupt nicht zu unterscheiden. Hat aber das Projekt, sagen wir mal, eines der berühmtesten Projekte der Menschheitsgeschichte vielleicht, ja, hat auf jeden Fall, es hat funktioniert. Und es hat den Planeten verändert. Es hat unsere politische Kultur verändert. Das hat massive Auswirkungen darauf gehabt, wie auf die Berufswahl von Millionen von Kindern, die plötzlich einen riesen STEM-Hype gebracht haben und so weiter. Ja? Also eine unfassbare Wirkung, die auch gar nicht absehbar war, die vielleicht auch gar nicht beabsichtigt war. Ja? Und das ist, was ein Moonshot ausmacht, dass man an eine Sache glaubt. Und ja, das bringt ein Risiko mit sich. Und ja, nicht jedes Unternehmen kann jeden Tag zwei Moonshots starten, sondern das sind vielleicht eher eine Sache pro Generation. Ja. Aber wir in einer Wirtschaftskultur, die alles daran tut, solche Projekte zu vermeiden, haben wir auch ein Problem. Und darüber muss man reden. Und das Mindset dafür muss man verändern. Ja.
Abschließender Diskussionspunkt. Was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, diesen Zukunftsmut für Moonshots, für das Unmögliche, für das Neue, für das Große mitzugeben? Wie enablen wir die Menschen, größer zu denken? Zu dieser Naivität, zu dieser gesunden Naivität zu kommen, zu sagen, ja, heute sprenge ich die Grenzen, denke weiter, breche aus meinem System und gehe einen Schritt weiter innerhalb meiner Kompetenzen.
Ich verstehe Sie, aber ich würde diese Einschränkung innerhalb meiner Kompetenzen, die würde ich an der Stelle nochmal ein Fragezeichen dran machen. Ich glaube, wir müssen, also was jetzt sowieso gerade passiert, ist, dass sich Verständnis von Rollen in Gesellschaft und in der Wirtschaft, vermutlich auch in der Politik, anfängt zu verändern. Die Vorstellung von Intelligenz, die Vorstellung von Kompetenz, die Vorstellung von, wie Entscheidung funktioniert, erodiert gerade und beginnt sich in eine neue Form zu wandeln. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, in den nächsten Jahren, nicht 10 Jahren, sondern wenigen Jahren, wird dieser Wandel bei jedem Unternehmen spürbar werden. Das wird durch neue Technologien, die teilweise vielleicht Moonshot-artigen Charakter haben, wie zum Beispiel die Einführung von humanoiden Robotern weltweit, selbstfahrenden Autos, die man ja nur in Deutschland für komischen Schwachsinn hält, aber die in Shanghai einfach nur rumfahren jeden Tag, ja. Anderen Sachen begleitet werden, also dass diese ganzen Entwicklungen inklusive auch dystopischen Entwicklungen wie vielleicht radikalen Klimawandel werden eine große Veränderung für uns alle bringen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wandel wird jetzt einfach kommen. Ich will das aber nicht, und ich sage das bewusst jetzt mal so, weil das häufig dann als was Negatives gesehen wird. Und wir haben jetzt als Unternehmer und als Führungskräfte, als Manager, als Ingenieure, als Innovatoren, als whatever, ja, haben wir jetzt die Chance, dass wir auf dem Wandel, der jetzt sowieso angefangen hat schon, uns von dem treiben zu lassen und dann eher auf der leidenden Seite zu sein, auf der Seite, die ständig investieren muss, auf der Seite, die ständig nachjustieren muss, die sich ständig neu anpassen muss zu sein, oder auf der Seite zu sein, die vor der Bugwelle ist. Und das erfordert Moonshot-Denken. Also unternehmerisches Handeln heißt heute schon Moonshot-Denken sukzessive einzubauen. Es gibt gar keine andere Wahl. Die Veränderung unserer Wirtschaft wird das durch all diese tausend Dimensionen des Wandels, die jetzt auf uns zukommen und die gerade schon stattfinden, wird das so erzwingen. Und wer sich zwingen lassen möchte, der macht jetzt halt nichts. Und wer aber das zu einer Chance machen möchte, der setzt jetzt auf was. Der bringt jetzt ein paar, der kauft jetzt ein paar Zukunftslose. Ja. Und da steht drauf, mutig sein. Und da steht drauf, ein Risiko eingehen. Und ja, das kann scheitern. Aber wenn man nichts kauft, wird es auf jeden Fall scheitern.
Ich finde das auch ein ganz fabelhaftes Schlusswort für heute. Von dem her, lieber Tim, danke dir für das Gespräch. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.